Liebe Gemeinde, Gott ist gegenwärtig. Dieses Lied soll unser Thema sein. Ihr könnt es schon mal aufschlagen oder hiervon sehen. Wir haben hier meines Erachtens eines der kostbarsten Lieder der Christenheit. Es preist das Höchste, was ein Mensch auf dieser Erde erleben und besingen kann. In ihm über 30 biblische Bezüge. Altes und Neues Testament vereint, auch Himmel und Erde. Im Menschen, der anbetet, kommen Gottes Gegenwart auf der Erde und Gottes Gegenwart im Himmel zusammen. Davon konnte Gerhard Terstegen ein Lied singen. Das hat er gelebt. In einzigartiger Weise. Zeiten, in denen Gott gegenwärtig ist, Orte, in denen Gott gegenwärtig ist, Menschen, in denen Gott gegenwärtig ist. Es gibt nichts, was kostbarer wäre. Und diesen Schatz zu entdecken und zu bezeugen, war Gerhard Terstegens Ziel. Den inneren Menschen in jene Stille zu führen, in der er Gottes Gegenwart wahrnehmen und in ihr leben kann, sein Anliegen. Dabei geht es nicht um eine Gottesidee oder Gottestheorie, sondern um die höchste Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Dazu müssen wir Folgendes verstehen und unterscheiden. Terstegen sprach von der dreifachen Gegenwart Gottes. Da ist zunächst seine Allgegenwart. Gott ist immer und überall da. Kein Ort ohne ihn. Ob Wald oder Sportplatz, Wüste oder Stadtzentrum, Kaufhaus, Kneipe oder Kirche, Erde, Mond oder Mars, Gott ist überall. Aber das rettet noch niemanden. Gottes Allgegenwart ist verborgen. Man kann in ihr bleiben, wer man ist und wie man ist, Heiliger oder Verbrecher. Man kann in ihr tun und lassen, was man will, Gutes oder Böses. Gott sieht es, aber er hält sich zurück. Das zweite wäre Gottes Gnadengegenwart. Das ist seine wirksame Gegenwart, die sich zeigt und manifestiert. Gott kommt, erscheint, zeigt sich, wirkt. Auf dem Berg Sinai, in der Stiftshütte, im Tempel. Er sucht einzelne Menschen heim. Einzigartig seine Nähe und Gegenwart in Jesus. Wo Jesus ist, ist Gott, wirkt und regiert. Wahrnehmbar. Ebenso, wo Gottes Geist ist. Um diese Gegenwart geht es im Evangelium. Um diese Gegenwart müsste es uns gehen. Diese Gegenwart ändert und rettet uns. Entweder man flieht vor ihr, oder man wird in ihr ein neuer Mensch. Um diese Gegenwart geht es in unserem Lied. Frucht und Folge dieser Gnadengegenwart Gottes, wo sie wahrgenommen und aufgenommen wird, ist das dritte. Gottes innewohnende Gegenwart. Gott in uns. Darauf zielt das ganze Lied in der letzten, in der achten Strophe. Gottes Gegenwart in uns entscheidet darüber, was und wie viel Gott durch uns tun kann, welche Vollmacht wir haben und was durch unser Gebet geschieht. Gott ist gegenwärtig. Ist er das? Sie sitzen in der Kneipe, schwatzen munter mit ihrem Nachbarn. An der Theke wird eine Glocke angeschlagen und Präsident Putin oder Trump oder Kanzlerin Merkel betreten das Lokal. Würde sich in ihrem Verhalten irgendetwas ändern? Vermutlich wäre schlagartig Ruhe. Vielleicht würden sie ehrfürchtig aufstehen. Sie sitzen in der Kirche, schwatzen munter mit ihrem Nachbarn. Die Glocken beginnen zu läuten und Gott kommt. Würde sich in ihrem Verhalten irgendetwas ändern? Ich bin sicher, es wäre schlagartig Ruhe. Ehrfürchtig aufstehen wäre vielleicht nicht möglich. Eher würden wir zu Boden gehen. Die Augen gingen ebenfalls nach unten. Wir würden es nicht wagen, nicht aushalten, ihn anzuschauen. Und wenn sich nichts ändert, dann können Sie sicher sein, Gott ist nicht da. Nicht mit seiner Gnadengegenwart. Nicht mit seiner manifesten Gegenwart. Nur mit seiner Allgegenwart. Wie in der Kneipe oder im Kaufhaus auch. Aber wie wäre es, wenn wir zunächst einmal von seiner Allgegenwart ausgehen würden? Gott ist immer und überall da, also jetzt auch hier. Darauf vertraue ich. Darauf richte ich mich jetzt aus. Lege alles andere beiseite. Es ist jetzt nicht wichtig. So werde ich still, bete ihn an, beuge mich innerlich, vielleicht auch äußerlich. Ihm bin ich zur Verfügung. Er soll und möchte mir ja begegnen, zu mir reden, mich berühren, beschenken, ausrüsten, heilen, senden. Wie wäre es, wenn wir unsere Gottesdienste spätestens mit dem Läuten der Glocken mit dieser Haltung beginnen würden? Die Bibel sagt, kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei vor ihm Stille, alle Welt. Er erniedrigt die Hochmütigen, aber wer seine Augen niederschlägt, dem hilft er. Wir hören die erste Strophe.
Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten.
Gott ist gegenwärtig. Welcher Gott? Es ist gut, wenn wir uns das klar machen. Wir singen Strophe 2 zur Orgel. Wenn wir Gott nahen, versagt eigentlich jede Sprache. Klar ist nur, er ist ganz anders als alles andere. Das heißt, übersetzt, heilig. Die feurigen Engel, die Seraphim, die Jesaja in seiner Gottesvision sieht, rufen es. Die vier Wesen in Offenbarung 4 ebenso. Vermutlich handelt es sich um Cherubim, jedenfalls versteht es Ter Stegen so. Ob sie mit den Seraphim identisch sind? Zumindest tun sie das Gleiche wie sie. Die Cherubim sind überirdische Wesen ganz nah am Thron Gottes. Sie sind mit seiner Gegenwart verbunden. In der Stiftshütte und im Tempel waren sie deshalb unmittelbar über dem Gnadenthron der Bundeslade abgebildet. Die Wesen, die Gott nach Jesus am nächsten sind, können ihn nur anbeten. Und wer Gott nicht anbetet, der ist in der Gottesferne. Er hat nicht die entfernteste Ahnung vom Gott der Bibel. Umgekehrt, unser größtes Vorrecht ist es, ihn anzubeten. Auch wir Geringen dürfen einstimmen in den Lobgesang der Engel. So kommen wir mit ihnen in Übereinstimmung. Dasselbe tun wir übrigens in unserer Abendmahlsliturgie. Mit ihnen, den Engeln, Cherubim, vereinen auch wir unsere Stimmen und bekennen ohne Ende: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Herr, vernimm unsere Stimmen, da auch wir Geringen unsere Opfer bringen. Herr, vernimm meine Stimme, wenn ich dich anrufe, mein Gebet möge vor dir gelten als ein Räucheropfer, das Aufheben meiner Hände als ein Abendopfer, lesen wir im Psalm 141. Gebet nicht zuerst eine Übung zur Selbstberuhigung, nicht zuerst eine Methode, um an Gottes Gaben zu kommen, sondern zuerst Dienst für Gott. Gottesdienst, sogar Opfer. Das kostet etwas. Überwindung, Zeit, Kraft. Die Hände aufheben, vielleicht sogar gegen meinen Geschmack, aber weil es biblisch ist und um Gott zu ehren. Opfer haben etwas mit Verzicht zu tun. Damit sind wir bei der nächsten Strophe. Wir singen sie mit der Band. Ob Ihnen das jetzt leicht über die Lippen gekommen ist? Worauf verzichten wir um Gottes Willen? Wovon haben wir uns losgesagt? Was legen wir beiseite, entsorgen wir, damit Gott Raum hat? Dass wir uns von Sünde trennen müssen und von finsteren Mächten, wenn wir Gott nahe sein wollen, ist sowieso klar. Aber manches ist an und für sich gut, aber hindert uns persönlich, dass Gott die Mitte ist. Ter Stegen lebte ganz einfach. Schlichte Kleidung, einfaches Essen, etwas Mehl, Wasser, Milch reichte ihm. Fast alles, was er hatte, verschenkte er an die Armen. Ein Mann, der in der Stille lebte und arbeitete. Und was er den Menschen zu geben hatte, wuchs aus der Stille. Wir müssen das nicht nachahmen. Es geht auch nicht darum, dass wir uns an nichts mehr freuen dürften. Aber muss zum Beispiel den ganzen Tag Musik laufen? Tut uns die Dauerberieselung und das Trommelfeuer durch die Medien wirklich gut? Wie viel Zeit verbringen wir vor dem Fernseher, Computer und mit dem Smartphone? Und wie viel Zeit allein mit Gott im Gebet und mit seinem Wort? Wenn Sie das mal ausrechnen, dann wissen Sie, wie viel Einfluss Gott auf Sie hat. Und wie viel Einfluss die gottlose Welt. Die Bibel sagt, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Habt nicht lieb die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Oder Römer 12, ich ermahne euch nun, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger, logischer, wortgemäßer, Gott angemessener Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Passt euch nicht der Welt an, dass ihr euer Leben gestaltet wie sie, sondern lasst euch verwandeln und umgestalten durch die Erneuerung eures Denkens, eurer Gesinnung und eures Verstandes. In der dritten Strophe geht es um genau diese Hingabe an Gott. Immer wenn ich mich jemanden oder zu etwas hinwende, wende ich mich auch von anderen und anderem automatisch ab. Das geht gar nicht anders. Die Hinwendung zu Gott kann nur so geschehen, dass ich mich von anderem abwende. Wer Gott finden will, muss ihn in der Stille suchen. Nur in einem stillen See spiegelt sich der Himmel wieder. Bei Ter Stegen war das in einem sehr hohen Maß der Fall. Die ersten drei Strophen sind in der Wir-Form geschrieben. Wir wenden uns Gott zu und deshalb auch von anderem ab. Die nächsten Strophen singen in der Ich-Form. Sie beschreiben den Weg der Erleuchtung, das Leben in Gottes Gegenwart und das Einswerden mit ihm. Da wird Gott immer größer und wichtiger, denn er ist Herr, nicht ich. Ich diene ihm und erlebe dabei die höchste Erfüllung. Wir singen zur Orgel Strophe 4. Vor Gott stehen? Muss man dazu ein Engel, Mönch oder eine Nonne werden? Nein. Wer Hingabe, Absonderung und Stille kennt, der kann dann Gott immer und überall finden und ihm dienen, mitten im Alltag. Ter Stegen schrieb: Die Luft, worin wir leben, ist uns nahe. Die Luft ist in uns und wir sind in der Luft. Gott ist uns unendlich näher. Wir leben und schweben in Gott. Wir essen, trinken, arbeiten in Gott. Wir denken in Gott. Gott ist uns viel inniger als das Allerinnigste in uns. Da ruft er uns, da wartet er auf uns. Da will er sich uns mitteilen und uns also selig machen. Gott wie die Luft. Einfache Bilder, die Großes sagen. Lerne von der Luft, lerne vom Meer, lerne von der Sonne, lerne von den Blumen. Die Luft durchdringt und erfüllt alles. Das Meer steht für Weite und Tiefe, für Ewigkeit und so auch für Gott. Im Meer geht der einzelne Wassertropfen auf. Der Eigenwille des Menschen, der sich gegen Gott behaupten will, erlischt. Er geht ganz auf in Gottes Willen. Wir müssen unser Ich nicht mehr gegen Gott sichern. Gottes Liebe gleicht der Sonne mit ihrem Licht und mit ihrer wärmenden Kraft. Ihr darf ich mich aussetzen. Heraustreten aus meiner eigenen Dunkelheit und hell und warm werden im Sonnenlicht. Was Gott hat und was Gott ist, kommt zu mir. Wenn du Gott nahe sein willst, lerne von der Luft und vom Meer, von der Sonne und von den Blumen. Du darfst dich Gott ganz öffnen. Und dabei gerne mal dich selbst vergessen. Und Paulus anschließend, der schrieb, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ter Stegen beschreibt das in den Strophen 5 und 6, die wir jetzt singen, begleitet von der Band.
Darin immer schweben.
Und dich wirken lassen. Was bewirken Gottes Sonnenstrahlen? Wir schauen dazu schon mal in die nächste Strophe. Sie machen den Beter, der sich ihnen aussetzt, einfältig, innig, abgeschieden, sanft, von stillem Frieden erfüllt. Sie machen sein Herz rein, sodass er die Klarheit Gottes im Geist und in der Wahrheit schauen kann. Einfältig, das meint nicht dumm, sondern ist das Gegenteil von zwiespältig, zweifelnd, gespalten. Ich setze ganz auf Gott. Ich verliere mich nicht mehr in dem viel zu vielen. Ich bin ganz dem einen zugewandt. Gott ist nicht in sich selbst zerspalten und zerstritten. Ich muss es auch nicht mehr sein. Ich bin nicht mehr außen gesteuert. Innig, ich lebe von innen her, aus meiner Mitte heraus. Ich lebe konzentriert auf das innere Zentrum ausgerichtet. Ich verliere mich nicht mehr in Äußerlichkeiten. Abgeschieden, nicht weltfremd, aber losgelöst und unabhängig von allem, was nicht Gott ist. Und wer so das Wesentliche im Blick hat, findet zu einer stillen Gelassenheit. Er muss sich nicht mehr unnötig aufregen. Er wird sanft und still in Gottes Frieden. Terstegen erlebte den siebenjährigen Krieg. Französische Truppen quartierten sich ein, hausten wie die Vandalen und benahmen sich wie die Raubschweine. Aber ihn brachte das nicht aus der Fassung. Er schrieb: O welch eine große Gnade ist es, wenn die Veränderungen der Gegenstände, Staaten und Orte keine Veränderung in unserem Inneren verursachen, sondern wir mit unserem Geiste an allen Orten unverändert bleiben, nämlich mit Gott und seinem Willen. Das ist ungefähr das Gegenteil vom hysterischen Deutschland wo schon die kleinste Sprechblase Empörungswellen durch alle Medien hindurch bis in die hohe Politik auslöst. Hektische Aufgeregtheit, das ist unser Lebensgefühl oder das allgemeine Lebensgefühl hier. Wo gibt es noch Klarheit? Mach mich reines Herzens, dass ich deine Klarheit schauen mag im Geist und Wahrheit. Selig sind die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Reine Herzen, die meisten sind versaut und vermüllt. Das ist schon an gewissen Witzen zu merken, über die auch Christen lachen und die sie weitererzählen. Reinheit und Klarheit hängen zusammen. Viel schlimmer als die Umweltverschmutzung ist die Innenweltverschmutzung. Die erste ist nur die Folge der zweiten. Wir sehen den Himmel nicht mehr. Reine Herzen sehen ihn nicht nur, sie können sich auch zu ihm erheben. Die Herzen in der Höhe singen wir in der Abendmahlsliturgie. Lass mein Herz überwärts wie ein Adler schweben und in dir nur leben, bittet Gerhard Terstegen. Der Adler ist dem Himmel am nächsten. Die Dinge aus der Perspektive Gottes sehen und sich entsprechend verhalten. Wäre das was? Wir singen Strophe 7 mit der Band. Nein, wir sind noch nicht im Himmel, auch wenn wir mal geistliche Höhenflüge machen dürfen. Wir sind noch auf der Erde und genau dort will Gott auch sein. Nicht überall und nirgends, sondern in uns. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten. Die erste Strophe wird in der letzten noch einmal aufgenommen. Ab jetzt findet das alles in uns statt. Er in mir, mein Geist ein Tempel, in dem Gott verherrlicht wird. Und wer Gott in sich hat, der sieht ihn überall. Er lebt immer und überall in Gottes Gegenwart. Die Gegenwart Gottes in uns ist das Entscheidende. Wir dürfen ihn darum bitten und tun das gemeinsam, indem wir die letzte Strophe singen mit der Orgel. Thank you. Ein Lied, das zur Stille ruft. Wir dürfen jetzt nochmal still vor Gott sein. Wir können den Stift nehmen und das Blatt Papier oder die Karteikarte. Und wenn uns in der Stille Gedanken kommen, ist es vielleicht gut, sie aufzuschreiben. Das muss man nicht, man kann es. Ich singe dazu am Anfang noch ein Lied. Sie können dabei schon einfach still sein oder schon schreiben. Und danach sind wir weiter einfach still und vielleicht zeigt Gott etwas. Es ist schön, Herr, bei dir zu sein, in deiner Ruhe geborgen. Du bist groß, Herr, und ich werd klein und brauch mich nicht mehr zu sorgen. Es ist schön, Herr, bei dir zu sein, von deiner Freude umfangen. Du bist groß, Herr, und ich werd klein. Die Traurigkeit ist vergangen. Es ist schön, Herr, bei dir zu sein, von deiner Liebe umgeben. Du bist groß, Herr, und ich werd klein und darf geliebt, liebend leben. Es ist schön, Herr, bei dir zu sein, von deinem Geist unterrichtet. Du bist groß, Herr, und ich werd klein. Seh, wie der Nebel sich lichtet. Es ist schön, Herr, bei dir zu sein, von deinen Worten getroffen. Du bist groß, Herr, und ich werd klein, und neue Wege sind offen.
Es ist schön, Herr, bei dir zu sein. Von deinen Händen getragen. Du bist groß, Herr, und ich werd klein. Und Neues darf ich jetzt wagen.